Feinschmeckertouren Folge 048.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir sind hier mit Christoph Wasicek zusammen, ein Biersommelier. Wir sind hier in Mainz-Stockheim in der Nähe von Würzburg und Kitzingen. Und ja, wir sind hier mitten am Mainufer in der Nähe eines Campingplatzes. Du hörst die Vögel zwitschern, wir schauen hier auf den Kirchturm, einen Fußballplatz und Weinberge. Das hat nichts mit Bier zu tun, aber da kommen wir vielleicht noch später zu der Kombination. Ja, hallo Christoph, vielen Dank, dass du dir spontan Zeit genommen hast.
Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Genau, wir haben uns ja kennengelernt auf der Artbrau in Heilbronn, in der Messe da, in dem Böckinger Eisenbahnmuseum. War eine coole Location und eine tolle Messe. Und du hattest wahrscheinlich auch deinen Spaß da, so wie wir.
Früher oder später, ja.
Genau.
Auch wenn nicht alles hundertprozentig gelaufen ist.
Aber. Ja, richtig. Ja, wir sind hier in der Weingegend. Du bist jetzt Biersommelier. Du hast deine Leidenschaft hier wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Motiven entwickelt, oder?
Meine Motive sind eigentlich so, dass ein guter Freund Brauer gelernt hat und der dann auch zu Brudo gegangen ist. Und der hat mich dann noch weiter in das Thema eingeführt. Ich war so schon immer ein leidenschaftlicher Biertrinker, konnte eigentlich nie viel mit Wein anfangen. Vielleicht mal eine Weinschorle oder so, aber dann hört es auch schon wieder auf eigentlich. Und dann Brudog, die Vorreihe der EFÖ Craft Beer für Europa, sage ich jetzt mal, die haben dann so ein Sortiment und was er da teilweise mitentwickelt hat, der hat dann eins nach dem anderen immer wieder eine neue Dose geschickt, probier das mal. Inzwischen habe ich dann auch Freunde bei der GEA in Kitzingen, wenn die auf Montage sind, die bringen aus Vancouver mit und, probier okay. Das mal. Und naja, selbst hier in Mainz-Stockheim, auch wenn wir in der Weinregion sind, es gab viele Brauereien in Kitzingen. Hier in Mainz-Stockheim, gar nicht so großer Ort, aber es gab hier selbst auch vier Brauereien ursprünglich.
Vier Brauereien?
Inzwischen jetzt seit kurzem wieder eine kleine, wo sich jetzt vier Leute zusammen gemacht haben und auch hier mal wieder Bier brauen. Da werden wir dann nachher auch noch mal eins verkosten.
Ja, da sind wir gespannt, genau, das hast du ja erwähnt. Ja, ich kenne das früher aus meiner Heimatstadt, aus Darmstadt. Mein Vater hat mir immer erzählt, da waren 6, 8 Brauereien früher. Ja. Und selbst als ich noch da aufgewachsen bin, gab es 2. Es gibt immer noch 2, aber die Kleine gehört jetzt der Größeren. Aber sie machen wenigstens noch eigenes Bier.
Ist häufig so.
Ja, genau. Ne? Aber dieser Brauduft, der hat mich natürlich auch immer früher, ja, ich liebe das heute noch, ja, wenn man das einfach so hat. Und ja, aber die Frage ist ja, in der Vergangenheit zumindest, viele Kleine sind weggefallen, aufgekauft, eingemeindet, wie auch immer. Und die Konzentration und dieser Mainstream-Geschmack hat sich da entwickelt. Dein Motto ist Braukunst neu erleben.
So
was
ist es.
Was hat es damit auf sich?
Für mich geht es, gerade weil wir hier in Franken sind, wir haben ja eh sehr, sehr viele Brauereien hier. Franken ist ja weltweit das größte Brauereieck überhaupt. Und Braukunst neue Leben heißt für mich wirklich auch mal auf Region rausgehen und den Leuten zeigen, es gibt mehr als wie jetzt Becks, Kulmbacher und wie sie alle heißen, die Großen, ne? Was du überall kaufen kannst. Dann geh doch auch mal zu dem Kleinen, der macht das vielleicht auch schon in der 4. Generation, aber das sehen halt viele Leute nicht oder wissen es gar nicht, ne?
Ja.
Und dafür sage ich dann, aber ich kann dann trotzdem immer noch auf andere Stile zurückgreifen, die trotz reiner Geburt sind, aber dann immer noch etwas anders schmecken. Ich merke es auch sehr oft eigentlich bei Frauen, die sagen, sie wollen das typisch nicht so bitter, sie wollen es vielleicht ein bisschen fruchtiger und die können behaupten, was sie wollen. Ein jeder mag Bier, man muss nur das Richtige finden.
Das stimmt.
Also ich bin da, gehöre da auch voll dazu, wobei ich mag das Bittere, aber so wie du sagst, schon auch gerne in Kombination mit der Frucht. Ja, also so ganz nur bitter, das ist dann auch nicht meins. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass diese Kraftbier-Szene immer mehr wächst, weil ja einfach die Aromenvielfalt im Bier immer mehr kommt. Und so wie du sagst, ist es tatsächlich Braukunst, also nicht nur einfach Bier brauen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, als Sommelier, das ist auch irgendwie eine Kunst, oder?
Ja, es ist schon irgendwo eine Kunst, weil man muss schon ein bisschen was üben. Also am Anfang, weiß ich noch bei der Ausbildung, da hat unser Lehrer, der Dr. Stempfel, uns einfach mal testen lassen, wie viele Sorten können wir denn unterscheiden. Und er hat uns ins kalte Wasser geschmissen. Jeder hat dann ungefähr 3, 4 Worte zu dem Bier geschrieben und hat gesagt, also spätestens Ende der Woche langt das euch nicht mehr. Ne?
Okay.
Und dann hat er uns so weiter trainiert, dass die Sensorik immer feiner wird. Natürlich sind wir jetzt auch immer noch am Trainieren. Aber am Ende hatten wir pro Bier immer eine halbe Seite geschrieben eigentlich. Was wow. aus drei Wörtern bis zu einer halben Seite wurde.
Ja.
Also das war dann schon sehr interessant. Und da wusste ich auch bei vielen Sachen nicht, dass das so viel Einfluss nimmt, wie Gläser, dass die richtige Glaswahl wirklich zum richtigen Bier. Mhm. Temperatur ist ganz, ganz wichtig. Zwischen 2 und 16 Grad variieren die ganzen Sachen. Je okay. nach Braustil wieder. Aha. Und Stout ist wiederum eher bei 14 Grad rum. Aber ein Pilz sollte halt dann eher die 7 Grad haben. Weil sonst schmeckt es nicht.
Also das heißt,
und die Aromen kommen nicht so schön raus, wie sich der Brauer das auch vorstellt dann am Ende.
Das heißt also, als Nicht-Fachmann und als Newcomer-Trinker von Kraftbieren tut man sich dann schon ein bisschen schwer, weil ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ja, welches Bier bei welcher Temperatur. Kannst du da mir irgendeinen Tipp geben, dass ich nichts falsch mache als Genießerin?
Ich sag mal, bei den kleineren Brauereien, die schreiben das sogar schon mit drauf. Also man sieht das auch gerne bei Riegele oder bei Oliver Wesselow, bei der Kehrwieder Brauerei und bei vielen, vielen anderen. Die schreiben dann hinten drauf, wie der Bittergehalt ist. Die schreiben drauf, wie viel Würze das hat, wie viel Alkohol, zu welchem Gericht die das sogar empfehlen können und die Temperatur natürlich auch noch. Also viele machen das, noch nicht alle leider, aber in Deutschland machen das sehr, sehr viele.
Gut, dann achte ich da zukünftig drauf, damit ich das nicht falsch mache.
Ja, und Ausbildung Biersommelier, was ist da noch so der Inhalt?
Ja, der Inhalt, die ersten Sachen sind natürlich Geschichte. Du musst ja auch was über die Geschichte wissen, wie Bier überhaupt, wie es dazu kam. Und genauso ging es dann wiederum weiter, dass dann die Rohstoffe als erstes mal behandelt wurden. Da haben wir erstmal zig Wassersorten probiert, um zu sehen, weil es sind 98%, wo ein Bier aus Wasser ja eigentlich besteht. Mhm. Und ein Wasser macht's aus. Da gehen wir nochmal auf das Beispiel Blue Dog zurück. Die haben damals alle ihre Rezepte veröffentlicht, weil keiner kann es nachbrauen. Die haben einen eigenen Brunnen und einen eigenen Wassergrad. Du könntest hier das gleiche Rezept nehmen, aber dein Bier wird anders schmecken,
okay, also,
weil du einen anderen Wassergrad hast.
Ja, das heißt, Open Source bringt ja nichts in dem Fall.
Keine Chance.
Ja, ja.
Alles andere wäre dann wieder chemisch, weil du das Wasser verändern musst und neu aufbauen musst.
Ja, das heißt, ja, du hast am Anfang schon fast gar den Wassersommelier auch gleich mitgemacht, oder wie?
Nee, nicht ganz. Das ist dann schon extremer. Aber es war eine nette Dame, die Wassersommelier ist und die hat uns da ein bisschen aufgeklärt an.
Was brauchst du nach deiner Meinung nach, um ein guter Sommelier zu sein? Ein guter Biersommelier im Speziellen?
Ein guter Biersommelier, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die habe ich auch noch nicht gehört.
Du musst es wissen, du kannst es doch.
Sensorik wahrscheinlich, oder?
Ja, Sensorik ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber er sollte auch wissen, wie er den Leuten das auch näher bringen kann. Also, dass sie sich auch ein bisschen dafür begeistern und nicht denken, ja, es ist halt ein Bier. Wie so schön sagen, Sommelier ist eigentlich ein Galerist, kannst du sagen. Und der Brauer ist der Maler von dem Gemälde. Und du zeigst den Leuten, was sie jetzt zu sehen haben. Du kannst bei manchen Bieren, kannst du den Leuten, wenn sie fragen, ja, was ist denn das für ein Bier? Das hatte ich mal mit Smash Brewing zusammen, beim Liebesbier waren wir da ein paar Reut zusammen und da hatten wir dann das Ganze. Fragt das einer, ich sag einfach, stell dir vor, du liegst am Strand, die Sonne scheint, du hörst auch ein paar Papageien im Hintergrund und dann hast du jetzt einfach Lust auf eine Erfrischung. Riechst an dem Easy Ale und du merkst sofort, hast du das Bild im Kopf. Okay. Er trinkt und hat gesagt, ja genau, das konnte ich mir jetzt auch vorstellen, während ich getrunken habe.
Okay.
Und das hat er jetzt auch Smash Brewing wiederum mit dem Mann Stockheimern auch gebraut.
Das klingt gut. Das kann man sich wirklich vorstellen.
Den Leuten schöne Momente machen eigentlich und eine Freude dazu bereiten, während sie trinken. Also das Bier dann wirklich als Genussmittel wieder mal ansehen. Bier ist ein bisschen in Verruf geraten, weil die meisten sehen das nur als, ich schütze mir in einen Kopf und Hauptsache ich bin betrunken oder so.
Duschgetränk.
Und wir wollen halt zeigen, dass es ein richtiges Genussmittel ist. Genauso wie der Wein auch. Und Wein kann auch gerne teurer sein und gutes Bier, meiner Meinung nach, auch. Das hat es auch dann verdient.
Absolut, ich meine, da steckt ja auch ein großartiges Handwerk dahinter. Ja, also auch viel Wissen, viel ausprobieren, ja, und Kunst letztendlich.
Ja,
genau.
Die Entwicklung der Szene in Deutschland ist ja noch relativ jung eigentlich. Ja? Mhm. Sind wir da jetzt hinter den anderen oder sind wir vielleicht auch ein bisschen Avantgarde?
Also bei der Amis sind wir ungefähr 20 Jahre hinterher, kannst du sagen. Also okay. So grob geschätzt. Es gibt zwar schon ein paar kleine Leute, wie die Best Craft in Aschaffenburg wiederum. Die haben sowas schon 1996 gemacht und wurden ausgelacht.
Also, okay.
Aber Bernd ist weiterhin dran geblieben, hat dann irgendwann sich selbstständig als Brauerei gemacht. Und ihm läuft es wie sonst was. Also so wie er erzählt hat. Mal schauen, was er am Dienstag erzählt, da sehe ich ihn wieder.
Okay, cool.
Wir hatten uns ja auch schon mal überlegt, so ein Braukit zu kaufen.
Mhm.
Und ja, uns einfach mal auszuprobieren. Glaubst du, dass das einfach jeder kaufen kann und da ein brauchbares Bier draus machen kann?
Das schon ja, aber ich würde dann nicht mal das ganze Braukit holen, sondern ich würde dann wirklich, dann, dass man sagt, man geht zum Hobbybrauerversand. Und da kann man sich dann wirklich dann die Malzsorten holen. Da steht auch eine schöne Beschreibung. Und dann holt man sich lieber die Sachen einzeln. Und die bieten auch da Rezepte frei zur Verfügung an. Und das kannst du wirklich dann mit einem normalen großen Gulaschtopf kannst du eigentlich schon anfangen, überhaupt zu brauen.
Und da kommt dann auch was Brauchbares raus, was ich trinken kann?
Ja. Ja. wenn du dich ans Rezept hältst und an die Temperaturen und Rast, ja. Also du musst dich schon am Brauprozess halten.
Okay.
Okay. Apropos Rezept, es gibt ja dieses Reinheitsgebot. Wie sieht das bei den Craftbieren aus? Die halten sich nicht alle dran, denke ich mal. Aber ist es schlimm oder ist es nicht schlimm?
Meiner Meinung nach ist es nicht schlimm. Aber es ist ein sehr kompliziertes Thema, muss ich dazu sagen. Die meisten sind schon noch nach dem Reinheitsgebot gebraut, weil die Halle Dauer ja doch sehr viele Aromenhopfen auch inzwischen hat. Aber manche machen halt dann doch gerne Chili mit rein. Oder sie brauen halt gerne mal ein Witbier, was ein typisch belgischer Stil ist. Dürften sie hier in Deutschland aber nicht als Bier verkaufen, dann müssen sie draufschreiben, kein Bier.
Okay.
Das ist, so hat mir das der Andi von der Paxbräu mal erklärt, dass das abläuft, weil er auch ein Witbier hatte. Problem ist halt dann auch wieder, er hat nämlich auch zur Welt gerufen, den Bund der Kreativbrauer genannt. Da sind auch mehrere kleine Brauer eigentlich mit drin und die sagen, die wollen halt eine Revolution eigentlich für das Gesetz, dass sie auf ein Natürlichkeitsgesetz, das nur natürliche Mittel. Weil das Reinheitsgebot hat auch ja ein paar kleine Tücken,
okay,
wo ich jetzt nicht so direkt drauf eingehe. Nicht, dass jetzt jemand nicht mehr zu seiner Lieblingsbrauerei geht oder so.
Ja.
Die möchte ich jetzt hier so nicht mehr preisgeben.
Ja, klar, ne?
Aber weil schon allein, nur als kleines Beispiel, Bier könnte nie ein Jahr einfach so haltbar sein. Im Regel zwischen 3 und 6 Monate. Mhm, okay, und die meisten von den großen Brauereien sind schon ein Jahr und...
Ja,
ja,
okay.
Dann hat irgendwie ein bisschen nachgeholfen.
Ja, aber ja. Vor allem, wenn die Zutaten natürlich sind und nicht schon eine hohe Qualität,
ja,
dann ist doch alles egal.
Wenn du es jetzt dann zum Export wiederum verkaufst, dann darfst du es Bier nennen in Deutschland.
Ah ja, okay.
Aber dann muss es exportiert werden.
Dann muss man Reimport machen.
Quasi, ja. Okay. Und ein paar andere haben es zum Beispiel ihr Bier in Tschechien eingebraut und dann hier gemacht.
Ah, okay.
Du hast vorher kurz das Thema Glas angesprochen, dass das halt schon auch wichtig ist, für das Bier das richtige Glas auszuwählen. Gibt es da was du mir mitgeben kannst als Anfängerin der Craftbier?
Am besten ist es wirklich direkt von Rastall ein Degustationsglas zu haben. Oder, wenn man sowas nicht zur Hand hat, funktioniert auch ein Weinglas.
Mhm.
Man soll es nicht meinen, aber es ist relativ ähnlich. Beim Degustationsglas ist es halt so, dass der Körper ein bisschen voller ist und dann nach oben schlank wird und nochmal breiter, damit man schön riechen kann auch. Weil das Riechen ist sehr, sehr wichtig. Das meiste, was du schmeckst, geht auch immer über die Nase. Jeder, wo Schnupfen hat, kennt das, dass er dann das Essen auf einmal nicht mehr schmeckt.
So,
aber ganz klare Sache, weil das sind nur ca. 30%, was es ausmacht, die Zunge eigentlich am Ende.
Welche Aromen erwarten einen dann, wenn du... erstmal gerochen und dann einen Schluck in den Mund nimmst?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kann über Zitrone gehen oder beim Weizen ist es auch sehr bekannt. Da riecht man als erstes so einen bananischen Duft, der durch die Hefe wiederkommt. Die hat ja auch verschiedene Aromen. Es kann auch Schwarzbeere, es kann Pfeffer sein. Es gibt nämlich einen Hopfen, der ist richtig pfeffrig.
Okay.
Da gibt es schöne Pepperpilz, falls das mal einer ausprobieren will.
Okay.
Es kann aber auch sein, dass man mal Klebstoff riecht. Es ist lauter verrückte Sachen gibt's dabei. Oder Gurke. Du kannst dann, als was oft vorkommt, ist Dörrobst oder tropische Früchte. Natürlich kann man das dann immer noch feiner machen, dass man dann sagt, oh, das müsste Mango sein, das müsste Rose sein. Aber man kann auch sagen, es ist einfach nur blumig.
Ja,
aber
ja,
dafür
ja.
muss man dann schon sehr viel trainiert haben, damit man dann wirklich alles erkennt.
Das klingt echt spannend. Ne? Ich meine, ein paar haben wir ja auch probiert. Und ja, wenn ich mich so an das eine oder andere erinnere, einfach diese Zitrusaromen, das ist schon richtig spannend dann im Bier, genau.
Genauso grüner Apfel, sowas kommt auch sehr, sehr häufig vor. Roter Apfel, ob es jetzt Birne ist, alles sowas kann vorkommen. Oder Kaffeearomen bis hin zu Schokoladenaromen durch verschiedene Malzsorten dann hervorgehoben werden und Röstverfahren.
Ja,
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Woher kommen überhaupt diese Aromen? Kommt es aus dem Aroma Hopfen oder kommt es aus dem Malz? Oder ist es eine Kombination aus beidem?
Es ist eine Kombination aus Hefe, Hopfen und Malz.
Aha.
Und auch das Wasser spielt ein bisschen auch noch eine Rolle dabei. Also es muss wirklich alles harmonieren, damit du dann am Ende wirklich das beste Bier dann rauskriegst für deinen persönlichen Geschmack.
Ja, ja.
Und was machst du dann so konkret als Biersommelier? Was kannst du alles anbieten? Mhm. Was?
Also ein Biersommelier an sich macht eigentlich entweder Biermenüs, dass er also mit dem Koch direkt zusammenarbeitet und dann ein Menü entwirft für die Gäste und sich dann auch um den Einkauf kümmert. Genauso auch in Getränkefachläden, dass der die Leute berät. Nicht, dass sie dann doch aufs falsche Bier greifen und dann haben sie keinerlei Lust mehr auf Bier. Das geht sehr, sehr schnell. Ich denke, da hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht.
Absolut. Wenn man die Flaschen nach dem Etikett aussuchen muss, ist es immer spannend, wenn man sie öffnet, was dabei rauskommt und ob einem das schmeckt.
Ja, meistens sind die dann schon sehr, sehr spezielle Biere wiederum.
Ja, wie gehst du denn konkret vor, wenn du so ein Bier und Essens-Pairing machst? Wie findest du das perfekte
Bier? Ich überlege mir eigentlich als erstes mal, was könnte ich mir so vorstellen? Erstmal, man braucht ja ein Aperitif. Irgendwas muss ja erstmal den Hunger anregen. Also überlege ich mir, gut, was regt denn beim Bier den Hunger an? Das sind immer stark gehopfte Sachen. Pils, IPA ist auch sehr, sehr stark gehopft. Aber ich empfehle einen Pils. Ich mache da gerne einen Cocktail ein bisschen draus. Dann nehme ich mir ein Sektglas her, tue ein bisschen Pils rein, dreiviertel voll. Und dann nochmal ungefähr ein Schnapsglas Aperol Spritz drauf. Ein Biro-Spritz sozusagen.
Aha.
Hast eine fruchtige Note, ist schon bitter, regt den Hunger an. Und dann kannst du dann schon mit dem ersten Gang anfangen eigentlich.
Oh, dann haben wir schon einen Aperitif.
Ja.
lauter so kleine Sachen sind das, was wir dann alle auch ausprobieren. Und da ist es natürlich auch so wie mit dem Essen. Da denkst du immer schon im Hinterkopf, ach, das könnte ich mir noch da gut vorstellen. Zum Beispiel Hamburger, da trinke ich sehr gerne ein IPA dazu. Durch das Fruchtige und trotzdem Herbe, da kommt es dann so gutes Fleisch zur Geltung. Wenn es dann auch ein gutes Fleisch ist natürlich, muss man davon ausgehen.
Ja klar, super, ja, das klingt echt spannend. Ja. Also das heißt, dann setzt du Craftbier auch eher so ein, wie so ein Wein auch zum Essen für verschiedene Gänge und eher weniger wie ein Bier, was man so klassisch kennt, die halbe auf den Tisch, 7 Grad kalt und hau rein.
Ich nehme da auch gerne mal einfach einen Weizen oder sowas her. Also das kommt halt dann ganz aufs Essen an. Weil Weizen, da das ja eh schon ein bisschen fruchtiger ist, da könntest du dann eher so die leichten Gerichte oder so mit reinnehmen. Natürlich gibt es auch Weizen, die sind dann mit Hopfen auch wieder ein bisschen angemacht, dass sie eine Zitrusnote haben. Das kannst du auch wieder schön mit Fisch kombinieren, mit manchen Fischsorten wiederum.
Super, genau meine Frage gewesen.
Gibt's auch, ja.
Ja, genau, weil Fisch und Bier ist ja oftmals ein bisschen auf
den die meisten gehen halt dann doch auf dem trockenen Weißwein aus eigentlich.
Ja, genau. Obwohl man da auch tanninreduzierten roten, leicht gekühlt zum Fisch auch gut kommt.
Also wir trinken ja beispielsweise gerne Biere aus Franken, das mögen wir, weil es da einfach viele kleine Brauereien gibt. Also nicht unbedingt Kraftbiere, sondern auch normale Biere, weil man da einfach so den individuellen Geschmack dann hat, finde ich. Und jetzt gibt's ja in der Kraftbierszene, habe ich gesehen, wirklich deutschlandweit diese kleinen Kraftbierbrauereien. Hast du eine Gegend, mit denen du am liebsten zusammenarbeitest? Oder anders gefragt auch, gibt's da wirklich im Geschmack auch regionale Unterschiede?
Im Geschmack gibt es da definitiv regionale Unterschiede. Das merkst du schon allein am Wasser. Aber manche kleine Brauer, die kaufen nicht mal bei Weiermann ein, sondern holen ihr Malz selber direkt aus der Region und verarbeiten das dann selber. Und da hast du natürlich einen ganz anderen Geschmack natürlich auch wieder. Aber eine spezielle Region, wo ich mich jetzt besonders aufhalte, das gibt es bei mir nicht.
Okay. Und hast du ein Lieblingsbier, so wo du sagst?
Die Frage höre ich oft.
Wahrscheinlich, ne? Liegt ja da.
Um ganz ehrlich zu sein, nein. Die Vielfalt ist viel zu groß und ich müsste dann wieder bei einem Stil anfangen, sagen wir bei einem Stout. Dann könnte ich wieder runtergehen, ob ich jetzt einen Imperial Stout meine oder... Aber ich finde da kein Ende. Ich habe keinen speziellen Stil, um so zu sagen.
Also
ich bin da wirklich offen für alles und je nachdem, auf was ich jetzt gerade Lust habe oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt so in der Sonne wäre, würde ich eher schon wirklich was Fruchtiges dann nehmen und einfach die Natur dann für mich genießen.
Im Weinbereich gibt es ja diese Weinwanderwege, wo man durch die Weinberge wandert,
gibt es in Franken auch Bierwanderwege?
Genau, das wäre meine Frage gewesen, weil das habe ich jetzt gerade so die Idee gehabt, ich würde das gerne mal machen, so mit jemand geführt da rumgehen und dann das eine oder andere Bier probieren.
Da gibt's in Bamberger und in der Vorheimer Region, gerade Aischgrund, da hinten auch schöne Wanderwege, da werden auch verschiedene angeboten. Im Durchschnitt gehen die meisten da 10 Kilometer eigentlich und dabei werden 3 bis 4 Brauereien dann direkt angesteuert. Und das ist eigentlich so eine Sache, was ich selber im Sommer auch immer mache und immer mal einen anderen Weg aussuche und wieder mal eine neue Brauerei halt dann kennenzulernen, weil alle kenne ich jetzt auch noch nicht aus Franken.
Ja, und ohne das Wandern, ohne Fitness, machst du das dann auch, dass du so kleine Gruppen hast, wo du dann sagst, okay, wir gehen mal hier und da und dort in die Brauerei, also wo du so ein paar kleine Brauereien planst?
Also das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, außer mit ein paar Freunden. Eigentlich mache ich eher Tastings oder aber dann mit ein paar Restaurants zusammen, dass wir dann quasi ein bisschen ein Biermenü kreieren. Und ich arbeite auch noch zusammen mit Thomas Lang, einem Kabarettisten und Buchautor aus Stuttgart. Der hat ein paar Bierkrimis geschrieben, die Schräg-Krimi-Gastros, wie er sie so schön nennt. Das ist eine ganz neue Kategorie, seitdem er das gemacht hat. Super witzig und dabei halt natürlich die passenden Biere, während er dann die Geschichte auch dazu erzählt. Und dann lernen die Leute auch noch ein bisschen was über das Bier.
Boah, das finde ich eine super coole Idee. Sache. Wann gibt es da die nächste Veranstaltung? Da wollen wir auch. Wir lesen gerne und wir trinken gern Bier.
Das genaue Datum ist noch nicht sicher, aber es wird Ende des Jahres dann im Mangold in Heilbronn wieder eine sein.
Ah, cool. Da möchten wir unbedingt eine Einladung. Und falls unsere Zuhörer da auch gerne wollen, wie kommen die zu dem Datum?
Also entweder direkt über meine Homepage auf Facebook, Beer Revolution einfach eingeben, Englisch Bier geschrieben und Revolution bleibt eh gleich.
Genau.
Oder dann auch direkt bei Mangold, da ist es dann auch rechtzeitig angekündigt, wo man dann die Karten auch vorreservieren kann.
Ja, cool, da freue ich mich drauf.
Ja, klar, das ist ja auch eine schöne Location und die haben ja auch ein paar gute Biere wirklich immer am Hahn. Genau. Christoph, jetzt sind wir schon am Ende fast. Wir haben am Ende immer so einen Schnelldurchlauf. Das heißt, ein paar kurze Fragen mit der Bitte um spontane, kurze Antwort.
Okay.
Weil das kommt dann immer am besten. So, ich fange mal an. Was war dein erstes Bier, das du jemals getrunken hast?
Kulmbacher. Edelherb.
Super.
Gott, das kam ja mega spontan.
Ja. Ich weiß mal jetzt auch noch, was ist Alpirsbacher Klosterbräu?
Ich weiß es nicht mehr, aber es könnte ein Alt gewesen sein.
Altbier.
Ja, genau.
Obergäres.
Wenn du es weißt, ja. Ich kenne mich nicht.
Es war, es war.
Gut, und wenn es nur eine Biersorte gäbe, welche wäre deine?
Jetzt haben wir die Frage nochmal verengt von vorhin.
Das hatten wir die Frage nicht schon mal.
Da war sie zu offen gestellt.
Dann würde ich sagen dunkle Biere.
Okay.
Einfach ganz grob.
Ja, okay. Ja, das leitet vielleicht schon über. Wenn du 2 Wochen jeden Tag das gleiche trinken müsstest und nichts anderes hättest, wofür würdest du dich dann entscheiden?
Bier.
Okay, allgemein.
Einfach nur Bier.
Einfach nur Bier, genau.
Irgendeins findet man immer.
Ja, hoffentlich.
Ja, wenn du so wählerisch bist, findest du es am Ende nicht mehr.
Das stimmt.
Um welches Bier probieren zu können, würdest du ein großes Opfer bringen?
Ich habe mal ein großes Opfer gebracht. Ich hatte bis 2016 so lange Haare und um das eine Bier zu bekommen, habe ich die Haare abgeschnitten. Seitdem habe ich kurze.
Cool. Ja, schön. Gut, dann, was war das für ein Bier?
Das war ein Bier aus Amerika, das wird nur ganz selten verkauft, da kostet die Flasche auch $300 schon und du musst circa 6 Jahre warten, bis du überhaupt eins bekommst. Und ich wollte ein Schnapsgläschen davon.
Und hat sich das Haare abschneiden für dich gelohnt?
Oh ja, auf jeden Fall.
Okay.
Und ich würde es wieder tun. Für das Bier würde ich es wieder tun.
Du bist ein echter Kulinariker, ja, das ist klar. Okay, dann sagen wir mal die andere Seite, auf welchen trinkkulinarischen Luxus könntest du denn mühelos verzichten?
Mühelos. Apfelsaftschorle.
Stimmt.
Hat ja, so viele Kalorien. Viel mehr wie Bier.
Okay. Dann noch die allerletzte Frage. Gibt es für dich ein Recht auf Genuss?
Oh ja, auf jeden Fall. Jeder sollte das Recht haben, genießen zu können. Genauso wie meiner Meinung nach jeder das Recht habe, wirklich sauberes Trinkwasser zu haben. Genauso sollte jeder auch wissen, was es heißt, genießen. Gut, jeder hat eine andere Ansicht. Manche genießen ihr Wasser, ihren Wein hier in der Gegend. Ich will einfach dann gemütlich mein Bier trinken und schon bin ich glücklich.
Super. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal gemeinsam in Shoppen trinken gehen, also in Bier.
Ja, du kannst auch Shoppen trinken. Wir haben ja hier eine Weinstube,
jetzt,
wo
genau,
wir drin sitzen.
Genau, ich meine jetzt tatsächlich ein Bier. Dann können wir das noch weiter frönen und dem nachkommen. Genau, ja, herzlichen Dank. Es war super spannend.
Gerne, gerne.
Dir weiterhin alles Gute. Wir werden es sicherlich sehen und spätestens im Mangold. Und ja, dir wünschen wir viel Spaß beim Genießen weiterhin, beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Podcast auch diesmal
wieder. Ich
hoffe,
ihr werdet auch mehr Bier trinken.
Ja, wir lieben Wein und Bier. Das ist, und manchmal auch ein Schnäpschen hinten nach, das muss auch sein.
Kann ich gar nicht.
Okay.
Ja, und falls du auf jeden Fall Lust hast, mal in Begleitung eines Biersommeliers die Bierwelt, die Kraftbierwelt zu erkunden. Wie immer stellen wir dir in unseren Shownotes die Adresse, die Facebook-Adresse zur Verfügung, dass du einfach oder sicher und zielstrebig den Christoph erreichen
oder einfach
kannst.
Dann googeln unter dem Verband der Diplom-Biersommelier. Da kann man dann Biersommelier-Suche eingeben, seine Postleitzahl dazu und dann findet man die Leute in der Umgebung oder die Stadt einfach dazu eingeben.
Mhm. Prima.
Cool, ja.
Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Genießen.
Genau.
Ciao, Ade, ciao. Ciao,
ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.